Ja, wenn es wir die dabei haben, die Bibel, dann wäre es gut, wenn wir die jetzt aufmachen und so mitlesen. Wir sind ja im zweiten Petrusbrief und haben uns sozusagen mit der Kehrseite des reinen Wortes beschäftigt. Letztes Mal war das Thema in der Bibelstunde, denn eingeleitet hat Petrus das erstmal mit der sicheren Zusage, wie rein und göttlich das Gottes Wort ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Das ist die Reinheit des Wortes. Und dann sagt er, sollen die gläubigen Menschen wissen, es gibt nicht nur das, es gibt auch noch Falsches. Und mit dem Falschen wurden wir so, auch müssen wir uns auseinandersetzen, was ja auch eine Speise ist, die uns, glaube ich, zum Teil auch aufwühlt. Und das ist auch gut, das macht uns wach. Und hier ist das auch angebracht, wach und vorsichtig zu sein. Und so waren letzte Mal in dem Kapitel 2 von diesen falschen Lehrern ihre Taten mehr im Vordergrund. Dann die Strafe für die falschen Lehrer. Und heute ist die volle oder größere Beschreibung von falschen Lehrern. Das sind hier, wenn wir den Abschnitt so lesen werden, von 10 bis 22, sind 8 Beschreibungen doch sehr deutlich formuliert, die wir hier aus dem Text auch erkennen können. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man hier darüber hinausgeht, über seine persönliche Erfahrung. Ich war ja nicht dabei, habe mir das aber angehört, die Bibelstunde. Und es ist auch gut, wenn Fragen und Antworten im Mikrofon gesagt werden, dann kann man das später nachhören. Und so hat Heinrich gesagt, um das zu wissen, müssen wir mehr lesen. Und das stimmt ja auch, nur es ist auch nicht immer nur gute Speise, die man dann liest, aber man lernt zu unterscheiden. Und so, glaube ich, ist es wichtig, dass wir hier das Christentum in seine Geschichte sehen, aber auch in der heutigen Zeit, aber auch über die Erfahrung unseres Glaubenslebens hinaus. Und es ist aber wichtig, dass wir hier nicht in der Welt uns bewegen, sondern noch immer im christlichen Bekenntnis. Denn ich glaube, das ist, was Petrus uns hier warnt und sagt, es wird im Rahmen vom christlichen Bekenntnis, damit meine ich jetzt, es werden Menschen sein, die sagen, ich bin Christ. Wenn man von dem Bekenntnis weggeht, ich bin nicht Christ, dann ist ja das eine ganz andere Ebene. Aber wenn sich jemand zum Glauben bekennt und dann das, was wir heute lesen werden, sich so verhält, dann sagt Petrus, das müsst ihr erkennen. Davon bitte ich, dass ihr geschützt bleibt. Denn das sind reißende Wölfe. Und er beschreibt auch den Schaden, der dazugefügt wird. So, in meine ersten Probe von diesem Gift der Lügen, würde ich das so sagen, war in einem Gottesdienst. Und es war die erste Zeit, als wir hier in Deutschland waren und noch keine Gemeindezugehörigkeit hatten. Das war ja in den ersten Zeiten, 89, 88 noch am Werden, am Gestalten. Na, wir saßen im Gottesdienst und dann sagt der Pfarrer mit vollem Ernst, den Teufel gibt es nicht. Die Erklärung war, dass diese Person, der personifizierte Böse, in der Geschichte des Volkes Israel gar nicht zu finden ist und dass der da erstmal zu finden ist nach der babylonischen Gefangenschaft. Und da haben die das kennengelernt vom Heidentum und haben so übernommen. Und da merkte ich, wie logisch, menschlich das alles aufgebaut ist. Und wenn du das da nicht durchschaust, dann fängt man das an zu glauben. Das ist ja wirklich, vielleicht hat sich das so eingetragen. Und das ganz Böse dabei fand ich noch, dass dann so ein Gedanke sich einschleicht, das hinterfragt ja die ganze Bibel. Mit wem hat Jesus da dann in der Wüste zu tun gehabt? Wusste er das nicht, dass es keinen Teufel gibt? Oder ist das alles ein Märchen, oder ist das alles nicht wahr? Oder ist das, was dieser kluge Mann jetzt gesagt hat, eine Lüge? Ein verdrehtes Gotteswort. Was ich gut finde, dass wir in der Gemeinde, in unserer Gemeindepraxis, nicht über andere Kirchen reden. Nicht hier schlecht über andere reden. Und das will ich auch nicht. Wenn ich das jetzt getan habe, dann das meinte ich nicht. Ich meinte nur, dass es Lehrer gibt, die Lügen reden, die nicht wahr sind. So stehen die nicht in der Bibel, aber man kann die so zusammenstellen. Noch ein Beispiel von jetzt im November, vom 12. bis zum 15. November, tagte die Synode der evangelischen Kirche in Bonn. Und da hat der Hauptredner, Professor Pollack, gesagt, der Glaube Luthers, der muss jetzt heute für uns umgesprochen werden. Ich fand diesen Ausdruck schon so, umschreiben wird schwierig, da muss man die Bibel umschreiben. Aber man kann dem umsprechen. Und er meinte damit, solche Begriffe wie die prinzipielle Sündhaftigkeit des Menschen können wir heute nicht mehr glauben. So, und hier ist wieder nicht ein Angriff jetzt gegen die Kirche, sondern gegen Menschen, die Lehrer sind, die grundsätzliche biblische Wahrheiten doch ganz anders vermitteln. Und dann ist uns nicht sicher die Fragen, er hatte dann noch viele Behauptungen aufgestellt. Ich will die gar nicht mehr erwähnen, weil das nicht gut ist. Und deswegen sage ich auch, etliche Mal ist das gar nicht gut, viel zu lesen. Aber um zu unterscheiden, ist das wichtig. Ich will uns eine Grundlage geben, Schwester. Das war mir selber eine Hilfe. Und in dieser Grundlage, was machen wir jetzt in dieser Situation, in unserer Zeit, in der Zeit der Geschichte der Gemeinde Jesu, aber auch in unserem persönlichen Glaubensleben. Und im Psalm 11, Vers 3, da stellt der Psalmschreiber genau diese Frage und sagt, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was richtet da der Gerechte aus? Was tut er dann? wenn die Grundfeste der Wahrheit umgerissen werden, was richtet der Gerechte aus? Vers 4 bis 7. Der Herr ist in seinem heiligen Palast. Der Herr in den Himmeln ist sein Thron. Seine Augen schauen, seine Augenblitze prüfen die Menschenkinder. Was tut der Gerechte? Der richtet seinen Blick auf den Ewigen. Wir werden nicht alles zurechtbiegen und wir werden nicht auch nicht alles richtigstellen. Aber wir wollen die Festigkeit im Vertrauen auf den Herrn suchen. Und auch so auch in diesem Grundgedanke, dass nicht eine Lähmung uns überfällt, an diesen schwierigen Bibeltext rangehen. Und so wollen wir das jetzt gemeinsam lesen, den Text. Ich werde den abschnittsweise lesen. Jetzt erstmal 10 bis 12. Besonders aber die, es ging ja um die Strafe für die falschen Lehrer, besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, Verwegene, Eigenmächtige, sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern. Wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur aus zum Eingefangenwerden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen. Als zusammengefasste Umschreibung mit einem vielleicht Begriff, Wort, zeichnet diese Haltung der falschen Lehrer Gesetzlosigkeit aus. Diese Aussage bedeutet, dass sie sich der Autorität nicht unterordnen. Denn ein Zitat, auch jetzt aus der Tagung der Synode, für die meisten von heute ist Gott nicht mehr eine Person, die über unsere Sünden richtet, sondern eine ferne, gutwillige Kraft, die sich der Herrlichkeiten entbinden und das vielleicht belächeln. Es ist eine große Herausforderung, dass wir in dem Psalm 11 eine Hilfe bekommen in dieser Herausforderung und sagen, was richten wir aus? Wir wollen an dem Ewigen uns halten, der ja über alles in dieser Welt wacht. Er führt hier ein Beispiel an und sagt, diese Menschen, und das ist unser Gebet, dass wir das nicht werden, dass wir geschützt bleiben davor. Wir werden eine Art Arroganz auszeichnen. Über alles zu lästern, zu kritisieren, ein Urteil zu sprechen und zu bestimmen und sagen, das ist so und das ist so und das machen wir einfach nicht mehr so und sich nicht danach richten, was hat Gott an Autoritäten in der Ewigkeit bestimmt. Und wenn er sagt, es wird sich jedes Knie vor mir beugen, dann wird das so sein. Und da wird keiner drumherum kommen. Aber wenn wir das jetzt ignorieren, arrogant sind, und er bringt das Beispiel hier an Engel, die sich so nicht verhalten, obwohl sie von ihrer Stellung her jetzt eine größere geistliche Macht darstellen als der Mensch. Aber er sagt, die haben das so nicht getan. Nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Auch nicht mal gegen die falschen Lehrer treten die Engel nicht vor Gott und sagen, guck mal, was der da macht. Er sagt, das tun die nicht. Die achten Autoritäten. Die sind nicht arrogant. Die kreieren die Weltverhältnisse nicht nach ihrem Gutdenken, sondern nach dem Gott, der alles bestimmt. Diese, als die unvernünftigen Tiere, können wir vielleicht diesen Vergleich sagen, es zeichnet doch aus, dass obwohl wir Menschen Bildung haben, wir doch eine große Unwissenheit besitzen über die Wirklichkeit Gottes, die ja auch irgendwie mit dem Glauben gesehen werden kann und nicht mit reinem Wissen. Aber so beschreibt er das hier als ein Zeichen der großen Unwissenheit. Die Verse 13, 14 und 15. Wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Also das wird einen Lohn geben. Und das ist eine Ungerechtigkeit und diese Ungerechtigkeit wird sie um den Lohn bringen. Sie halten sogar die Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen. Schmutz und Schandflecke, die in ihren Betrügereien schwelgen und zusammen mit euch Festessen halten. Wenn wir das als ein großes Fehlverhalten, indem man so bei Tage, ist ja noch anders, wenn jemand so viele Verbrechen werden ja bei Nacht begangen, weil man es noch irgendwie verdecken, verstecken will, nicht öffentlich sein will. Aber wenn auch sündiges Fehlverhalten als etwas Gutes dargestellt wird, und das ist die, glaube ich, so diese Frechheit, das auch bei Tage zu tun, dazu zu stehen, sich noch dazu als mutig zu bezeichnen. Ich stehe dazu, ich bin mutig. Und er sagt aber eigentlich Unmoral, Fehlverhalten und Betrug zeichnet diese Haltung aus. Sie haben Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz, Kinder des Fluches. Unmoral und Lasterhaftigkeit gehen meistens mit einer Entwicklung des Unglaubens Hand in Hand. Und das ist hier auch sehr bezeichnend, weil das ist so die Natur des Menschen. So ist die. Und wenn man die nicht beherrscht, wenn der Geist nicht über das Wesen der Triebe herrscht, dann kommt das zutage, da wird Unmoral das Normale. Und so in dem auch nichts Böses mehr zu sehen und nicht das als ein Fehlverhalten zu bereuen, sondern das zu bestätigen, sich darin zu üben, sich darin zu stärken, dass die Frauen grundsätzlich nur als Objekt der Begierde sind und dass man die auch gar nicht anders behandelt und nicht anders sieht als nur ein Sexualobjekt. Das sagt er hier, das ist die Haltung, dahin entwickelt man sich und das ist ja auch, was man immer merkt, wie verletzend das auch sich auswirkt in Beziehungen, in dem Leben der Gesellschaft und wie treffend das hier in dem prophetischen Blick von Petrus sagt, das sind immer auch Gesetzmäßigkeiten, die ein Ablassen von Autorität Gottes, von der Unterwerfung Gottes, von der Gottlosigkeit sich so zeigen werden. Vers 15 gehört jetzt auch zu Vers 16. Da hat er begonnen mit dem Bileam. Sie sind abgeirrt, da sie den geraden Weg verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber eine Zurechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing, ein stummes Lasttier, redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel, vom Sturmwind getrieben, und in ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt, denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die in Irrtum wandern. Sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Dem Weg Bileams nachfolgend. Das war Bileams Erfahrung. Er verließ den geraden Weg. Und das war eindeutig der Wunsch nach materiellen Gütern. Und das haben wir hier auch wieder, dass das so zu den Lastern des menschlichen Lebens gehört. Und sobald Gottlosigkeit, die Verwerfung der Autorität Gottes in unserem Leben sich breit macht, dann kommt das auch immer und meldet sich auch ganz schnell. Der Bileam liebte die Ungerechtigkeit. Er wurde aber zurechtgewiesen. So klingt hier sogar noch ein Hauch Hoffnung mit drin, dass sogar Gott so gnädig war und dem Esel mehr Gaben schenkte als dem Mensch. Und hier haben wir schon das Tier erwähnt. Und dass der Bileam doch zuhörte, was der Esel da sagte. Und so der Funken der Hoffnung, dass Gott auch das nicht aufgibt, wir wollen es zuletzt noch einmal aufgreifen, wenn er auch die Strafe anspricht. Weil es aber so weitreichende Folgen hat, dass wenn wir was tun, ist das eine Sache, die es dann in diesem Tun sozusagen auch geschlossen und wir tragen auch die Verantwortung für das Tun. Lehren wir aber, dann hat ja das einen ganz anderen Folgeeffekt. Dann greift ja das noch ganz anders um sich. Und deswegen ist immer wichtig, welche Behauptungen machen wir, was sagen wir, was geben wir weiter. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist auch die Warnung von Jakobus so passend, dass man sich nicht anmaßt, jeder Lehrer zu werden, nicht weil wir es nicht können, sondern weil wir auch in größeren Verantwortung stehen, größeren Urteil unterworfen sind. Denn sie sind Brunnen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben. Und wenn man hier die Begriffe so zusammenfasst, kann man schon sagen, es ist inhaltslos. Deswegen auch dieses mit geschwollenen Reden. In Wirklichkeit steht nur, wenn Gottes Kraft hinter einer Aussage steht, dann hat sie auch eine Kraft hinter sich. Wenn das Menschengebäude ist, Menschen gut denken, dann ist ja das auch mit dem Hauch des Menschen verhaucht. Es hat da nicht einen Halt, es hat nicht das Fundament. Es steht nicht Ewiges dahinter, in dem sich deswegen auch so diese Bezeichnung, Beschreibung von dem inhaltlosen Lehren der Finsternis unterworfen. Es ist hier, denke ich, aber auch angebracht, dass wir hier uns die Frage stellen, von wem spricht Petrus hier jetzt gerade in diesem Moment? Wer sind diese Sie? Denn sie führen geschwollene Reden, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Bibellehrer bekennen sich hier dazu, aber die Schrift sagt, es ist ohne Inhalt. Da steht nicht Gottes Kraft in seinem Wort dahinter, weil es verbogen ist, angepasst ist. Es ist leer, es ist Dunkelheit da. Sie werden größerem Gericht unterworfen. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist das für sie das Letztere schlimmer geworden als das Erste. Und hier ist die Umschwung nicht ganz klar, glaube ich. Man kann es vom Text nicht genau sagen, von wem er hier spricht. Sind das die falschen Lehrer, die hier beschrieben werden? Oder sind das die jungen, gläubigen Christen, die durch falschen Lehren aus dem Vertrauen zum Herrn in diese falsche Richtung gelenkt werden. Und hier sollen wir einfach mal ein paar Mal das lesen und für uns eine Klarheit schaffen, von wem spricht er hier. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, wer ist entflohen? Die falschen Lehrer? Oder die jungen Christen? denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen: Der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Eins ist deutlich: Es wird ein größeres Gericht ausgesprochen, und das ist ja auch ein biblisches Prinzip, was immer wieder auch im Neuen Testament vorkommt. Denn wer den Willen des Herrn wusste, bekommt mehr Schläge. So, das Prinzip ist da. Also Wissen ist Verantwortung. Wissen ist macht uns verantwortlicher. Und das unterscheidet ja uns auch von Tieren. Und deswegen soll uns das nicht verwundern, dass das so ist. Und dann kommen die schlauen Lehrer wieder und sagen, wenn das so ist, dann ist es besser, wir lassen die Heiden in der Dunkelheit, dass die nie was erfahren und weniger Verantwortung haben. Aber dieses, es ist besser, und mit dieser Dunkelheit gehen ja sie aber verloren. Daran denkt man dann nicht. Man denkt nur, wenn das besser ist, dass die nichts wissen, dann müssen wir denen nichts sagen. Merken wir, wie man das alles verdrehen kann und auch dadurch eine ganz andere Richtung einschlagen, als das, was das Wort hier sagt. Es bringt uns Menschen hier nahe, dass wir eine größere Verantwortung tragen. Wissen bringt zu größeren Verantwortung. Und wie das auch jetzt gemeint ist, wer hier gemeint ist, ob es die Lehrer sind, die den falschen Weg eingekehrt haben, nachdem sie die Erkenntnis über den Herrn Jesus gewonnen haben, oder ob es hier junge Gläubige sind oder auch ältere Gläubige, die selber nicht Lehrer sind, aber durch die falschen Lehren verführt wurden. Die Warnung steht gleichermaßen im Raum, und sie ist auch gut nachvollziehbar, dass die hier so ausgesprochen ist, denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben. Deswegen, Geschwister, ich weiß, dass aus der Seelsorge, in den Vielfalt, wie wir Menschen auch angefochten und versucht werden, dass diese Stelle auch, denke ich, nicht nur eine Warnung ist, sondern auch von dem Bösen genutzt wird, so wie er unseren Herrn Jesus mit dem Wort Gottes versucht hatte in der Wüste, so versucht er gläubige Menschen, die zurückfallen, in Sünde fallen, mit einer Hoffnungslosigkeit, und legt ihnen dieses Wort vor und sagt, siehst du, es steht geschrieben, hättest du besser nicht gewusst. Also, ich habe es gewusst, ich habe aber gesündigt, ich bin zurückgefallen, und somit bleibt mir nur noch ein großes Gericht. Und das ist hier nicht gesagt, Geschwister. Hier ist die Verantwortung angesprochen, wie wichtig das ist, von diesem verfallenen, ins Gericht führenden Weg sich zu schützen. Aber wenn wir hier in diesem Zusammenhang nicht das Wort nehmen, das in Lukas 15 ist hier wichtig, glaube ich, zu erwähnen. Und für jedem auch will ich hier das ins Gedächtnis rufen, dass es immer einen Weg zurück gibt. Der Vater, der den verlorenen Sohn wieder aufnimmt, das ist das Herz unseres Vaters im Himmel. Und das sollen wir nie vergessen. Und wenn wir mal in solche Lage kommen, dass Menschen hier in die Hoffnungslosigkeit kommen durch das größere Gericht, dann sollen sie das lesen, dann sollen wir mit ihnen das lesen. Dann wollen wir auf unseren Vater im Himmel hinweisen, auf sein Vaterherz, dass wir Mut haben zur Umkehr, Mut haben zur Buße. Und diese Warnung aber genauso groß geschrieben lassen, weil es ist ein großer Verlust, in den Dreck der Welt sich wieder zurückzugeben. Und oft ist ja das so, dann belügt die Welt uns. Und das, wenn das dann noch die falschen Lehrer sind, die sagen, es gibt noch einen ganz anderen Weg der Freiheit. Es gibt noch eine ganz andere Erfahrung. Es gibt noch in dem, was... So, wenn wir einfach nochmal zur Geschichte zurückgehen. Unsere Täufergeschichte, das, was in Münster mal geschehen ist, während der Reformationszeit, ist ja hier und da auch mal jetzt aufgegriffen worden. Es ist sehr beschämend, was da passiert. Da haben die Menschen genau, die Lehrer haben gesagt, es gibt noch viel größere Freiheit. Kommt, wir leben alle so, wie uns das gelüstet. Gott hat uns Freude geschenkt und lasst alles so sein, wie es du empfindest. Das ist alles gewesen. Das sind Lehrer gewesen, die die Menschen verführt haben, abgeführt von der erkannten Weg der Heiligung, der Moral, der Verantwortlichkeit. Aber wenn das mal geschieht, dass jemand zurückfällt, Geschwister, dann ist das für uns immer wieder ein Ruf, ihr, die ihr geistlich seid, bringt die wieder zurück. Es gibt einen Weg zurück. Der Vater wartet, dass der Sohn kommt und er nimmt ihn an. Und das wollen wir hier auch nicht vergessen zu erwähnen in diesem großen Bereich der Verantwortung des Wissens. Wenn wir uns nochmal zu dem Psalm wenden, wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Und das sind die Gedanken in diesem Psalm weiter. Auf Gott, mit Gott rechnen, auf den Ewigen, an die Ewigkeit, mit der Ewigkeit rechnen. Sich nicht von Trieben leiten lassen. Das ist immer etwas, was Hand in Hand mit Gottlosigkeit geht, wenn die Triebe nicht mehr unter der Herrschaft des Geistes sind. Verantwortlichkeit. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, nicht wie unvernünftige Tiere. Und deswegen ist das für uns sehr ermutigend zu sagen, was soll der Gerechte tun? Womit kann er sich festigen angesichts auch dieses Verfalls? Nächstenliebe soll etwas oder ist etwas, was ein Kennzeichen ist von Gottes Gegenwart. So hat er gesagt, werden die Kinder Gottes erkannt werden. Und das lasst uns Mut machen, Geschwister, in dieser schweren Kost, in dieser Beschreibung, auch in den Gefahren, die da sind. Denn eingeleitet hat Petrus das mit dem großen Zuspruch von Gottes Wort. Das haben heilige Menschen Gottes geschrieben. Das ist zuverlässig und das ist ewige Wahrheit. Aber es gibt auch Falsches. Und möge er uns Weisheit schenken, das zu erkennen. Amen. Ich werde noch beten. Ja, dir danken wir, unser Herr Jesus Christus. Du hast auch hier als Mensch dich zum Wort des Vaters bekannt, hast dieses Wort so in Acht gehalten, geschätzt, ihm die ewige Autorität zugesprochen. Und du bist selber das lebendige Wort. Und so bitten wir, dass du uns schützt von verderblichen Lehren, von verführerischen Gedanken, von Lügen, die uns von der Wahrheit abbringen. Und danke, dass diese Frage deine Kinder auch früher bewegt hat. Was sollen wir tun? Wir wollen mit dir rechnen, Herr, mit deinem ewigen Sein und dass du über alles wachst. Amen. Gottes Segen uns auch auf dem Heimweg.